One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zur ersten Folge von One Water, dem EcoPlus Podcast rund um das Thema Wasser. Hinter dem Mikrofon begrüße ich Sie, ich bin Ursula Strauß. Ich freue mich heute hier bei der Wirtschaftsagentur EcoPlus im Land Niederösterreich in St. Pölten eine Runde wirklich sehr namhafter Experten und Expertinnen begrüßen zu dürfen, die mir hier im Studio gegenüber sitzen und mit uns zum Thema Wasser plaudern werden. Das ist zum einen Universitätsprofessor Dr. Andreas Fahnleitner von der Karl-Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften in Krems und der TU Wien. Er ist Initiator der langjährigen Veranstaltungsreihe One Water und ist Spezialist, wenn es um Wasser und Gesundheit geht. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Dann Frau Professor Magister Dr. Gabriele Weigelhofer vom Wassercluster Lunz und Hofrat Diplom-Ingenieur Dr. Peter Strauß, Direktor des Bundesamts für Wasserwirtschaft und Leiter des Instituts für Kulturtechnik und Bodenwasserhaushalt. Und außerdem ist er mein großer Bruder. Hallo Peter. Ja, das sind drei Leute, die mir gegenüber sitzen. Insgesamt haben sie 9 Titel mitgebracht. Das ist ziemlich beeindruckend und dauert auch lang, wenn man sie aufzählt. Drum lassen wir es jetzt einfach weg, wenn das okay für euch ist. Ich freue mich, euch hier begrüßen zu dürfen und würde erst einmal beginnen mit der Frage, was ist denn One Water?
One Water ist eigentlich aus der analogen Übertragung gekommen von dem Begriff One Health. Und unter diesem Begriff versteht man einen gesamtheitlichen Ansatz, um Gesundheit gesamtheitlich zu verstehen, menschliche Gesundheit, tierische Gesundheit und Umweltgesundheit. Und in diesem Gefüge haben wir das übertragen auf One Water, also Wasser in der Gesamtheit zu verstehen, Wasser als Lebensraum mit Bedeutung für Tier und Mensch, Ökologie, Wasser als Ressource, das sind Nutzungsaspekte und Wasser als Lebenselixier, Trinkwasser, Lebensmittel Nummer 1. Und so haben wir versucht, eben hier einen Markennamen zu kreieren.
Ein sehr gelungener und schöner Markenname, wie ich finde. Wie ist das zu verstehen? Also ihr stellt eure Expertise und eure Forschung dem wichtigsten Thema Wasser zur Verfügung und habt euch in einem Verein zusammengefunden? Ist es ein Konglomerat an verschiedenen Instituten oder wer oder was steht hinter One Water?
Ja, ich glaube, hinter diesem One Water-Ding steckt eigentlich das Technopol Niederösterreich.
Ja.
Das ist eine Vereinigung von, eigentlich eine Gründung von der EcoPlus, das wiederum die Wirtschaftsagentur ist in Niederösterreich. Und das Technopol vertritt irgendwie die Idee, sozusagen Wissen zu bündeln an verschiedenen Standorten. Es gibt in Niederösterreich 4 Technopol-Standorte und im Rahmen dieser Technopol-Standorte soll sozusagen irgendwie Innovation und Forschung besonders gefördert werden. Das ist die Idee von diesem Technopol. Und innerhalb des Technopols ist dann irgendwann einmal sozusagen, das Technopol ist irgendwie eine Trägerorganisation für dieses One Water.
Super, ja.
Und was ich so toll finde, ist One Water, da verbindet man ein Bild dahinter. Und zwar, wir haben Wasser als Ressource, wir sind davon abhängig, aber es ist immer nur ein Wasser, dasselbe Wasser. Also was ich verbrauche, kommt irgendwann einmal dann auch wieder zurück auf die Erde. Mhm. Also, und das heißt, man kann nicht so tun, als ob das nur für einen Zweck da ist, sondern es müssen sich einfach die Institutionen zusammenschließen, um hier wirklich nachhaltig mit dieser Ressource umzugehen.
Ja, und ich denke, wir haben gerade im Osten Österreichs wirklich viele Wissenschaftler, die sich mit diesen Aspekten beschäftigen, in all diesen unterschiedlichen Bereichen. Und das ist eben ein Ziel, dieses One Water, sich regelmäßig treffen zu können, austauschen zu können, wie heute. Und hier eben den Informationsfluss hier hochzuhalten.
Das ist eine fantastische Initiative und eine wirklich großartige Sache, wie ich finde.
Und ich glaube, es gibt ja fast kein Element, ich wüsste von keinem anderen Element, das derartig unterschiedliche Nutzungsinteressen hat. Ja. Wasser wird ja von ganz unterschiedlichen Interessensgruppen, jetzt einmal grob gesprochen, benötigt. Und natürlich ergeben sich da besondere Zielkonflikte. Ne? Weil, wenn ich mir anschaue, die Energiewirtschaft will Wasser verwenden, um Energie zu produzieren. Die Trinkwassergenossenschaft möchte aber das Wasser nicht für die Energie, sondern ich möchte das Wasser als Trinkwasser gewinnen. Ja. Die Landwirtschaft wiederum möchte das Wasser für die Lebensmittelproduktion. Und da gibt's halt, dann gibt es noch die Ökologie im Hintergrund. Also es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Nutzungsinteressen, die natürlich irgendwie aufeinander prallen. Und dort, wo Wasser irgendwann einmal eine Mangelware ist, prallen diese Nutzungskonflikte natürlich umso intensiver aufeinander.
Ja. Ja. Das ist ja das, was wir alle nicht hoffen, dass es eine Wasserknappheit geben wird. Und woran ihr unter anderem arbeitet, euch Lösungen und Ideen zu überlegen, dass das auch für zukünftige Generationen noch genug Wasser auf diesem Planeten da ist und dass die Ressource nicht unnötig verschwendet wird. Da habe ich eine Frage an euch, eine persönliche Frage, und zwar, warum das Thema Wasser? Also abgesehen davon, wie du es jetzt gerade sehr schön erklärt hast, dass es ein unglaublich spannendes und weites Feld ist, aber es gibt ja verschiedene Elemente und viele verschiedene wissenschaftliche Bereiche. Was hat euch geprägt? Wo ist es losgegangen? Ist es ein Zufall vielleicht?
Ja, also ich war von Kindheit an schon interessiert an Natur und vor allem Gewässer. Und meine Mutter hat mir erzählt, also wenn es irgendwo ein Gewässer in der Nähe gegeben hat und wenn das nur ein Dümpel war, ein kleiner, war ich drinnen, meistens mit Kleidung. Es hat mich wahnsinnig interessiert. Wir haben Kaulquappen gefangen und dann wieder freigelassen. Ja. Und das war, und was mich auch jetzt noch immer fasziniert und unheimlich packt, ist, Wasser hat auf der einen Seite eine extrem beruhigende Wirkung auf einen Menschen.
Absolut.
Aber dahinter steckt eine unheimliche Kraft, die ganze Täler formt und eben bei Hochwasser dann auch ganze Existenzen zerstören kann.
Mhm. Ich habe ja sehr geliebt, wenn wir im Garten herumgetollt sind, und ich bin ja die jüngste Schwester in meiner Familie und habe drei ältere Brüder, und zwei davon haben mich immer sehr gefordert. Einer davon war der Peter, der mir jetzt gegenüber sitzt, der mir... Sie haben ja so Sachen gemacht wie Maikäfer fangen und dann gesammelt mir und das Leiberl und so. Lieber waren mir die Wasserschlachten, auch wenn ich da natürlich immer das Nachsehen hatte. Aber wie war es bei dir? Wir sind ja aufgewachsen in Pöchlern und zwar geprägt durch zwei Flüsse eigentlich, weil die Erlauf, leben eigentlich oder kommen aus der Siedlung, wo die Erlauf in die Donau mündet. Und ich kann es nur von mir sagen, für mich ist Wasser immer schon ein sehr prägendes Element gewesen, auch weil ich eben an diesen Flüssen aufgewachsen bin. Ich bin auch in einer Wasserratte, bin auch immer, wo Wasser ist, sofort drinnen. Ist es bei dir auch so oder war es ein Zufall?
Also zuallererst möchte ich einmal darauf referenzieren, das mit den, mit den Maikäfern, das hat einen vollkommen edukativen Zweck gehabt, nämlich meiner kleinen Schwester
alles,
die Schönheiten
habt.
Der Natur näher zu bringen. Heute noch hält sie mir das vor, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber gut. Ich bin eigentlich zum Wasser gekommen. Wir sind ja aufgewachsen in unmittelbarster Nähe der Donau und der Erlauf, die sozusagen im Mündungsbereich dieser beiden Flüsse. Und da sind wir natürlich, da haben wir den Sommer haben wir im Wasser verbracht. Ja. Ja. Zuerst war das der Fluss, dann hat es ein Stadtbad gegeben in Böchlern, das gerade erneuert wird. Da freue ich mich auch schon drauf.
Ja, es wird ein Naturbad.
Aber in diesem Stadtbad hat dann das restliche Leben im Sommer stattgefunden. Also sobald wir ein bisschen älter waren und halt sozusagen das auch das andere Geschlecht Interesse geweckt hat in uns, sind wir natürlich ins Stadtbad.
Ja, wassersozialisiert.
Ja, wassersozialisiert. Und dann eigentlich bin ich über den Boden zum Wasser gekommen. Ich habe ja auf der Universität für Bodenkultur studiert, habe dort Landwirtschaft studiert und habe dissertiert im Bereich Bodenerosion. Mhm. In ein Flusseinzugsgebiet. Und das hat mich sozusagen, das hat diese Tätigkeit, die ich heute noch mache, in mir begründet. Und dass ich diese Tätigkeit mache, ja, ich meine, ich weiß nicht, ist es Schicksal, ist es Zufall, ich kann es nicht sagen. Ja. Aber es ist nach wie vor meine Leidenschaft.
Und dein wissenschaftliches Interesse, ja, hat dich dahin geführt, schön. Bei dir, Andreas, gibt es da eine Kindheitserinnerung oder einen starken Zug? Oder?
Eigentlich seit frühester Kindheit, aber bei mir war das ein bisschen anders gelagert. Nicht das flüssige Element, sondern eher das feste Element. Also ich habe eigentlich mein Studium als Berg- und Skiführer verdient und verbracht und habe eigentlich sehr viel mit dem Medium Schnee, Eis zu tun gehabt.
Interessant.
Also wenn man mal einen gefrorenen Wasserfall im Winter raufklettert, dann hat das, glaube ich, mindestens so viel Interaktionsgefühl mit dem Medium Wasser wie ein Kopfsprung in die Erlauf im Sommer.
Und es ist wahnsinnig aufregend, stelle ich mir vor.
Ja. Ich kann mir vorstellen, auch Tauchen kann aufregend sein, bin kein Taucher, aber das beides sind Welten, die sehr viel gemeinsam haben. Und so bin ich von frühester Kindheit dazugekommen, professionell, erst zufällig dann durch Studium. Mhm. Also es war ein prägendes Erlebnis, war der Sommerkurs 1991 Limnologie, der limnologische Sommerkurs oder Gewässerökologie in Mondsee.
Okay.
Da waren wir 3 Wochen in Mondsee einkaserniert. 15 junge Studenten, man kann sich vorstellen.
Wasser sozialisiert.
Aber zu diesem Zeitpunkt war mir dann klar, ich möchte mich mit dem Medium Wasser professionell beschäftigen.
Dann reden wir doch einmal kurz darüber, wie es jetzt Stand heute um das Wasser steht in Niederösterreich. Also wie du vorher schon gesagt hast, Gabriele, es ist ja nicht das Wasser in Niederösterreich, sondern Wasser durchläuft einen Kreislauf und es gibt nur ein Wasser. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken und den sollten wir uns alle ein bisschen mehr hinter die Ohren schreiben im Umgang mit dieser wichtigen Ressource. Aber wie schaut es aus? Ist es gut? Haben wir genug Wasser? Gibt es genug Niederschläge?
Also von der Gewässerökologie her muss ich ehrlich sagen, es stimmt mich extrem traurig, wenn ich zuschaue, wie die Gewässer sich verschlechtern. Wir haben vor Jahren ein Projekt gehabt, wo es um austrocknende Gewässer gegangen ist auch. Und es ist in Gesamteuropa eigentlich, also nicht nur Niederösterreich, der Fall, dass immer mehr Gewässer austrocknen über einige Zeit, trockenfallen und dann wieder Wasser bekommen, weil so wenig Wasser da ist. Noch schlimmer, muss ich sagen, ist dann, wenn man von Leuten hört, die sagen, ja, es ist so wenig Wasser da und Fische sterben massenhaft, weil es einfach zu heiß ist, also zu warm, auch das Wasser sich zu stark erwärmt. Oder wenn man dann, Peter hat es angesprochen, Lunzer See, das war einfach früher so, man springt in den Lunzer See rein, kriegt einen Kälteschock und versucht so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Die letzten Jahre war es so, dass man reingesprungen ist und sich eigentlich wohlgefühlt hat, aber man sieht, er ist nicht mehr so klar. Wir haben doch immer wieder jetzt auch mit Algenproblemen und so. Und das ist schon, man merkt schon, dass sich die Gewässer massiv verändern.
Mhm. Klimawandel, Umweltverschmutzung, ja. Ne? Das klingt so furchtbar dystopisch, leider Gottes, weil es wird sich nicht verbessern in den nächsten Jahren, wenn wir nicht bald anfangen, was dagegen zu tun. Was kann man oder was sind eure Lösungsansätze oder Ideen?
Also ich würde noch gerne auch ein bisschen die globale Perspektive
in diesem Zusammenhang
beleuchten, weil ich denke, Wasserressourcen kennen keine Grenzen.
Ja.
Beispiel Donau, besonders, glaube ich, eindrucksvoll, auch als der internationalste Fluss bezeichnet. Die Donau fließt durch 10 Länder. Im Einzugsgebiet sind 19 Länder im drinnen. Das zeigt diese verbindende Wirkung. Und wenn man jetzt einen internationalen Blick wirft auf beispielsweise die Trinkwasserqualität, dann ist es durchaus ein ernüchternder Blick. Ich habe ein paar Zahlen mitgebracht. Mhm. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. 3,4 Milliarden Menschen haben keine sanitären Abwasserentsorgungsanlagen. Und die Folge, beispielsweise 2 Milliarden Menschen global leiden an Wurminfektionen, die hauptsächlich eben über fehlende Fäkalien- oder Abwasserentsorgung assoziiert sind. Das heißt, es leiden sehr viele Menschen
unter verschmutztem Trinkwasser.
So ist es, ja.
Kann man sich leider, wenn man hier sitzt, kann man sich das gar nicht wirklich vorstellen. Und ich glaube, das ist auch Teil des Problems, dass man immer das Gefühl hat, das ist so weit weg und es geht einen gar nichts an. Aber es geht uns alle was an, weil, wie du richtig, komme ich nochmal drauf zurück, es gibt nur ein Wasser.
Ja, ganz richtig. Und das muss man immer bedenken, weil es im Moment noch immer viel zu sehr, wie der Peter zuerst gesagt hat, viel zu sehr aus der eigenen Sicht angesehen wird und einfach nicht bedacht wird, das ist einfach dasselbe Wasser. Mhm. Es wird im Wasserkreislauf vielleicht gereinigt, aber natürlich ist das irgendwo begrenzt. Und ich glaube, da müssen wir viel, viel mehr daran arbeiten, dass also auch in der Bevölkerung einfach dieses Bewusstsein geschärft
wird. Genau, ich wollte gerade sagen, Bewusstwerdung, genau, ne? Bewusstmachen. Ja. Insofern ist es toll, dass hier der Titel One Water gewählt wurde, weil es gibt nur ein Wasser.
Ich möchte vielleicht nur auf die Situation in Österreich zu sprechen kommen. Wir werden sicher nur darüber reden, welche Herausforderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten an uns herankommen werden. Aber prinzipiell sind wir in Österreich in einer wirklich sehr komfortablen Situation. Ja. Wir haben ja, wenn ich jetzt, der Andi hat es erst gesagt, die hat von der Donau gesprochen. Ne? Wir haben die Donau hat ein riesiges Einzugsgebiet, 800.000 Quadratkilometer, entwässert viele, viele Länder. Österreich hat nur 10% der Fläche, ein bisschen über 80.000 Quadratkilometer, trägt aber 30% der Gesamtwassermenge der Donau bei, ja, zum Gesamtfluss. Das heißt, Österreich hat überproportional viel Wasser zur Verfügung. Ja. Das ergibt sich natürlich aus dieser besonderen geomorphologischen Situation mit den Alpen, die hier, wo hier besonders hohe Niederschläge sind. Aber prinzipiell sind wir im Vergleich zu anderen Ländern, auch in Europa, in einer sehr komfortablen Situation. Wir müssen natürlich schauen, dass diese Situation auch so bleibt.
Ich wollte gerade sagen, dass wir in einer komfortablen Situation sind, ist zwar für uns wunderbar, enthebt uns aber nicht der Verantwortung im Umgang mit dieser Ressource. Ne?
Ich möchte noch eben das bestätigen, was der Peter jetzt gesagt hat. Wir sind in einer sehr guten Situation, auch bezogen auf das Trinkwasser. In Österreich hat jeder Zugang zu sicherem Trinkwasser. Und auch wichtig, in Österreich hat jeder Zugang zu sicherer Abwasserentsorgung. Das heißt, in Niederösterreich beispielsweise ist der Anschlussgrad an Kanalnetz bei 95%, was ein extrem hoher Wert darstellt.
Das heißt, eigentlich geht das Land Niederösterreich mit sehr gutem Beispiel voran. Es gibt ja immer wieder im Umgang gerade mit der Klimakrise oder mit Umweltverschmutzung diesen Zugang, dass man sagt, naja, wir, bei uns ist ja eh alles sicher und wir machen ja eh alles dafür, die anderen sind schuld. Aber ich denke mir immer, man kann ja und sollte ja trotzdem immer mit besserem Beispiel vorangehen und die Expertise weitertragen. Und zu wünschen wäre ja dann eigentlich, dass es eine viel globalere Vernetzung gibt von Menschen wie euch, die ihr genau wisst, wie man das Wasser schützt, wie man damit umgeht, wo man ansetzen muss. Und das finde ich so schrecklich, dass ihr zu wenig Gehör findet. Drum machen wir einen Podcast. Hey, hallo.
Und ich glaube, trotzdem, dass wir relativ viel Wasser besitzen, trotzdem, dass wir eine gute Wasserversorgung haben, eine gute Abwasserentsorgung, leben wir nicht auf einer Insel der Seligen, wie du gesagt hast, sondern sind auch der Klimakrise, ich möchte es eher als Klimakrise, als Klimaveränderung bezeichnen,
ja, absolut,
sind auch den Veränderungen des globalen Wandels. Es ist ja viel mehr als Klima, Bevölkerungswachstum und diese Dinge.
Bodenversiegelung.
Und natürlich auch den negativen Auswirkungen der Konsumwelt, denen wir es einmal so auch ausgesetzt, punkto Wasserressourcen. Ich spreche einmal Spurenstoffe, Mikroplastik, antimikrobielle Resistenzen, all das ist eben als Emission auch für unsere Wasserressourcen vorhanden.
Was wäre denn, reden wir mal ein bisschen, jetzt haben wir über die Problematik gesprochen, lasst uns einmal ein bisschen lösungsorientiert denken. Gibt es Ansätze von eurer Seite oder gibt es einen Drehknopf, den man dreht und wo ihr sagt, so muss es sein, dann wird es besser?
Also ein großes Problem auch in Österreich, auch wenn wir jetzt sagen, wir haben so viel Wasser, ist, dass wir unseren Flüssen extrem viel Raum weggenommen haben. Also diese ganzen großen Überschwemmungsgebiete sind weg. Das heißt, wir haben zwar Wasser, aber wir führen es unheimlich schnell ab, eigentlich in die Unterlieger. Ja.
Mhm. Und wie meinst du Unterlieger?
Also in die
unteren Bodenschichten?
Nein, in die Länder, die flussab von uns sind.
Also ja. Also runter.
Ja, exakt. Das heißt, es wird einfach genau. Also wird nicht im Land, nicht im Gebiet zurückgehalten, nicht in den Gewässern zurückgehalten, sondern es ist eigentlich im Moment, also sehr lange war immer diese Sicht, so schnell wie möglich abführen, damit keine Hochwässer sind, keine Überschwemmungen und so weiter. Ja. Und ich glaube, also das ist einmal für die Gewässer selber extrem wichtig, dass hier mehr Wasser in der Landschaft zurückgehalten wird. Boden, du hast zuerst Bodenversiegelung angesprochen, ist ein großes Thema. Und aber auch, dass die Gewässer mehr Retentionsräume haben. Ich denke jetzt an das Renaturierungsgesetz, das so heftig diskutiert wurde, ja, um das Wasser in der Landschaft zu halten.
Jetzt haben wir sehr viel über die Problematik gesprochen. Lasst uns ein bisschen lösungsorientierter mal in die Zukunft schauen. Gibt es Möglichkeiten aus eurer Sicht, die Bevölkerung akzeptieren kann, wo man einer genau erklärt, dass sie nicht auf alles verzichten müssen, was man jetzt, weil das kennen wir, der Mensch baut sich etwas auf und gibt es dann sehr ungern wieder her. Das wird euch so gehen, das geht mir so, das vereint uns alle. Aber es muss ja eine Möglichkeit geben, diese wichtige Ressource zu schützen und wo jeder seinen Teil dazu beitragen kann. Gibt es da von euch Lösungsansätze oder Ideen?
Na, ich glaube, es gibt, wir sind ja in ganz unterschiedlichen Bereichen tätig, wir drei, der Andi, die Gabi und ich. Von meiner Seite gibt es, also ich bin sicher, jeder von meinen Kollegen und Kolleginnen wird sagen, ja, es gibt die Lösungen. Aber gleichzeitig wird jeder sagen, die Lösung, wo ich sozusagen auf den Knopf drücke und dann habe ich das Problem gelöst, die existiert nicht. Ja. Wie schon unser ehemaliger Bundeskanzler Fred Sinowatz gesagt hat, es ist alles sehr kompliziert.
Ja.
Und da hat er wirklich recht gehabt. Damals, in den 80er Jahren, ist er für dieses Wort, für diesen Saga gescholten worden. Aber es stimmt.
Es ist eine tiefe
Wahrheit.
Es gibt
keine einfache Lösung in solchen komplexen. Natur ist ein irrsinnig komplexes System aus unterschiedlichsten Wechselwirkungen. Ja? Und wenn zu diesen unterschiedlichsten Wechselwirkungen jetzt noch unterschiedliche Interessen kommen, die auf unterschiedlichen Punkten, auf unterschiedliche Knöpfe drücken, dann kann man sich vorstellen, ist es ein wahnsinnig kompliziertes System. Natürlich gibt es Lösungen, es gibt Bündel von Lösungen, aber man muss sich gut überlegen, was man hier anbietet für um bestimmte Fragestellungen und bestimmte Herausforderungen auch angehen zu können.
Mhm, ne? Ich glaube, wichtig ist, dass man differenziert. Es gibt keine pauschalen Lösungen, es gibt für gewisse Fragestellungen Lösungen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, darum sitzen wir hier, One Water, diese Dinge auf unterschiedlichen Ebenen besprechen zu können, um diese Komplexität, was der Peter gesagt hat, auch dann ein bisschen zu illustrieren. Lösungen jetzt in meinem Bereich, Wasserqualität und Gesundheit, gibt es einiges. Mhm. Da gibt es technische Lösungen, analytische Möglichkeiten und vor allem spielt auch immer der Gesetzgeber eine große Rolle. Gerade die letzten Jahre ist wirklich die EU mit visionären Ansätzen vorausgegangen. Beispielsweise die neue Trinkwasserrichtlinie, erstmalig den Ansatz from the catchment to the tap, das heißt vom Einzugsgebiet, dort wo das Wasser entsteht, bis zum Zapfhahn, die gesamte Produktionskette mitzuverfolgen.
Okay.
Ganz ein neuer, visionärer Ansatz. Mhm. Oder die neue KARL, das ist die neue kommunale Abwasserrichtlinie, vor 2 Monaten in Kraft getreten, die erstmalig auch eine 4. Reinigungsstufe andenkt, eine erweiterte Reinigung, um Spurenstoffe, Chemikalien, Medikamentenrückstände aus dem Wasser zu bekommen.
Das heißt, und, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, da muss ich kurz nachhaken, bis jetzt gibt es also 3, die sind... Also wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also die erste Stufe ist ein Absetzen, ein mechanisches Absetzen von trüben Stoffen. Mhm. Dann kommt die biologische Klärung, wo Mikroorganismen die organischen Substanzen aufknappern. Und die dritte eine chemische Fällung, wo die Nährstoffe herausgenommen werden. Und die vierte ist eine spezielle, gibt es mehrere Lösungen, eine spezielle Stufe, wo dann Medikamentenrückstände, mhm. Kosmetikarückstände dann herausgenommen werden. Mhm. Mhm. Erstmalig angedacht, dass das umgesetzt wird. Natürlich längere Umsetzungszeiträume. Man muss sich vorstellen, ein Kläranlagenausbau kostet Geld.
Ja.
Und was ich besonders visionär empfinde, dass drinnen jetzt auch erstmal eine erweiterte Verantwortungsübernahme drinnen ist. Auch die Produzenten, sprich die Hersteller von Medikamenten und ähnlichen Dingen, müssen sich an den Kosten beteiligen.
Aha, das ist ja
innovativ,
sehr gut und visionär. Was passiert eigentlich mit den rückgebliebenen Schadstoffen? Wie werden die entsorgt?
Verbrennen kann man sie, sie werden aufoxidiert,
okay.
Was auch immer.
Okay.
Es kommt da von der Technologie abhängig.
Okay. Ja. Aber weil du es zuerst angesprochen hast, dass die Menschen ungern etwas von sich hergeben und dass sozusagen dieser Widerspruch ist zwischen entweder für die Natur und gegen den Menschen oder umgekehrt.
Ja.
Genau, ja. Ich denke, ich weiß nur von meinem Bereich, aber so 1980er, 90er war das wirklich so, wir müssen renaturieren für die Natur, das ist so wichtig, Diversität, Biodiversität. Ehrlich gesagt, damit fängt keiner was an, ja. Also ich bin auch von Leuten, Landwirte, die damit zu tun haben, ja, gefragt worden, ja, und was bringt mir jetzt eine höhere Biodiversität, ja. Es hat sich in der Wissenschaft sehr viel getan jetzt. Es ist ein Umdenken, dass man sagt, okay, ich muss das schon auch erklären, was dahinter steckt und was die Menschen für Nutzen haben. Aber ich glaube, noch sind wir nicht so weit, dass wir das wirklich gut rüberbringen. Also wenn ich jetzt denke, wenn ich mal anschaue, Gebrauchsanweisungen für Geräte, da gibt es keine Texte mehr, da gibt es nur mehr Bilder. Politische Botschaften sind, wir kennen ein paar Beispiele, kurz, nicht mehr als 3 Wörter, wenn geht, ja, Make America Great Again, waren mehr als 3 Wörter, aber, aber kurz und prägnant. Und wie der Peter gesagt hat, Ökosysteme sind extrem kompliziert, ja. Das ist wahnsinnig schwierig, das nicht dann so runterzubrechen, dass es so plakativ ist, dass man dann eigentlich etwas sagt, was dann nicht mehr ganz der Wahrheit entspricht. Ja. Mhm. Also da wollen wir uns verwehren, aber muss praktisch einen Weg finden, das nicht zu kompliziert zu erklären, aber trotzdem das so zu erklären, dass es richtig ist und nicht einfach irgendwas von sich geben, was dann ja, sagen wir mal, nicht mehr ganz so.
Ja, ich glaube, es ist, wir leben ja in einer so komplizierten Welt, wie sie noch nie, so komplex, wie sie noch nie war. Durch die Vernetzung, durch das Internet, man trägt ja die ganze Welt ständig mit sich auf den Schultern. Durch die Globalisierung hat alles miteinander zu tun und man kann irgendwie sehr wenig irgendwie zurück zur Einfachheit. Das heißt, jeder, der einfache Lösungen anbietet, kann einen ja nur belügen, weil es gibt keine einfache Lösung in einer komplexen Welt. Das geht sich rein wissenschaftlich, das, so viel traue ich mir an wissenschaftlichem Gespür zu, das geht sich nicht aus. Was hat das für eine Auswirkung auf die Tiere? Wie geht's den Fischen? Wie geht's den Enten? Wie geht's den Schwänen? Was passiert mit unseren, wie soll man sagen, Mitbewohnern auf diesem Planeten?
Naja, also ein ganz, ganz gutes Beispiel, um das ein bisschen zu darzustellen, was heißt Diversität. Wenn unsere Gewässer jetzt sich erwärmen, und ich denke jetzt, ich habe jetzt einen Bericht gesehen, die Pillach hat sich in den letzten 45 Jahren um 3 Grad erwärmt. Also wenn man sich daran denkt, dass Wasser eigentlich ein sehr großer Puffer ist, dann ist das relativ starke Erwärmung. Ja. Mhm. Da geht jetzt also größere Tiere wie Fische und so weiter, die haben ein bestimmtes Optimum und die können dann nicht mehr. Also entweder können sie dann in diesem Gewässer gar nicht mehr vorkommen oder sie versuchen so in höhere Lagen auszuweichen, wo es noch ein bisschen besser passt. Und bei den Insektenlarven zum Beispiel und Kleinkrebsen, die sind, also vor allem die Insektenlarven sind eine wahnsinnig wichtige Nahrungsquelle für Vögel zum Beispiel. Mhm. Und zwar die sind eine sehr gute Nahrungsqualität, besser als Insekten am Land. Und die Vögel, wenn die in der kritischen Phase des Brütens sind, brauchen die diese Nahrungsressource. Und wenn es jetzt früher wärmer wird, dann schlüpfen sie schneller, sind kleiner und die Nahrungsqualität ist geringer. Das heißt, man hat wirklich gesehen, das wirkt sich aus bis zu dem Bruterfolg der Vögel. Mhm. Und das wiederum hat dann natürlich einen Einfluss auf das Umland. Mhm. Ja. Weil die Vögel ja auch für Landwirtschaft zum Beispiel wichtig sind.
Ja, und weil nicht nur wir ja sauberes Trinkwasser brauchen und saubere Nahrung, sondern auch die Tiere.
Also Klimakrise aus meiner Sicht hängt vor allem zusammen mit entweder zu viel Wasser oder zu wenig Wasser.
Ja.
Und das hat in der Trinkwasserversorgung, zu viel Wasser kann heißen Starkregenniederschläge, Einschwemmung von Schadstoffen, Nährstoffen in Wasserressourcen. Oder zu viel Wasser kann auch heißen, ein Kurzschließen von Kläranlagen. Bei Überschwemmungen laufen dann eben Abwässer direkt ins Gewässer. Zu wenig Wasser kann heißen, weniger Verdünnung von Schadstoffen. Beispielsweise, der Peter wird das vielleicht näher erklären können, ausgetrocknete Böden haben letztendlich dann weniger Filterkapazität, wenn dann ein Regen kommt. Mhm. Also es sind sehr komplexe Zusammenhänge.
Das Wasser nicht mehr aufnehmen.
Und wir haben beispielsweise jetzt ein Forschungsprojekt laufen, das 50 bis 70 Jahre in die Zukunft schaut, punkto Wasserqualität der Donau, der mikrobiologischen Wasserqualität. Was müssen Wasserversorger zukünftig machen, um weiterhin die Sicherheit gewährleisten zu können? Punkto Desinfektionsmaßnahmen, das kann man modellieren, gemeinsam mit der TU Wien versuchen wir hier abzuschätzen, die Veränderungen und dann die Maßnahmen dann auch davon abzuleiten.
Die Gabi hat so beiläufig gesagt, ja, und weil es jetzt früher warm wird, ich glaube, das sind Dinge, die uns in den nächsten Jahrzehnten ganz massiv beschäftigen werden. Ja. Sie haben uns schon die letzten 20 Jahre beschäftigt und werden uns auch diese Klimakrise, wie der Andi sagt, die wird uns nicht mehr loslassen. Und die hat natürlich massive Auswirkungen auf alles, was mit Wasser zu tun hat. Und das ist praktisch alles.
Praktisch alles.
Vom Leben über die Nahrungsmittelproduktion, über die ökologischen Grundlagen der Natur. Also da ist alles betroffen. Ganz nebenbei gesagt, es wird früher warm. Ja, wir haben jetzt ungefähr schon 3 Wochen früher Frühlingsbeginn als vor 30 Jahren. Ja. Ne? Und das hat natürlich massive Auswirkungen auf die gesamte landwirtschaftliche Produktion, ne? Wenn 3 Wochen früher sozusagen angebaut werden kann. Auch mit dem Effekt, dass dann 3 Wochen früher zum Beispiel ein Starkregen daherkommen kann. Ne?
Also ich sehe schon, das ist ein wahnsinnig komplexes Feld. Wir kommen aus dem Wasser und Wasser ist Leben. Und wenn wir das Wasser nicht schützen, dann wird dieses Leben nicht weitergehen. Was weitergehen wird, ist aber diese Podcast-Reihe auf ecoplus.at. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier wart und dass ihr mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen habt. Das war jetzt einmal der erste Teil oder die erste Folge unserer neuen Reihe One Water. Und wir werden in den nächsten Folgen detaillierter auf die einzelnen Themenbereiche eingehen. Und ich freue mich auf die nächsten Runden. Ich danke euch.
Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank.
One Water, der neue EcoPlus-Podcast, kann abonniert werden auf Spotify oder Apple Music oder Sie folgen dem Thema Wasser auf der EcoPlus-Seite ecoplus.at. Dankeschön.